Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und die Maske ablecken zu können. Ich habe mich inzwischen damit gewöhnt, aber diesmal hat ordentlich gekitzelt an der Nase und ich hatte kaum auch gewartet, dass ich das abnehme. Zum heutigen Thema. Ich habe ein Thema gewählt, was mir immer wieder so inspiriert hat. Und zwar, es trägt kein klarer Titel, aber ich würde sagen, es wäre als Frage formuliert. Wer hat die Kontrolle? Wer kontrolliert, wer hat einfach die Aufsicht und wer beeinflusst unser Leben im Guten oder auch vielleicht im weniger Guten? Und ich möchte, dass wir gemeinsam mit einem Text aus dem Psalm 107 starten. Und denkt einfach immer an diesen Hinweis, wer hat die Kontrolle? Psalm 107, ab Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Und ich denke, als der Psalmist dieser Psalm geschrieben hat, hat er vielleicht einfach diese Szene vielleicht persönlich gesehen oder hat jemand in dieser Szene erzählt, wie die Seeleute reagieren auf hoher See, wenn es nicht gut läuft. Und die haben Wunder gesehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er sprach, Vers 25, er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Und sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe. Das heißt, es war ein ordentlicher Sturm mit Riesenwellen. Und steht weiter, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm. Und ich möchte eine kurze Pause hier machen. Er stillte den Sturm. Klingt uns bekannt, dieser Text? Er stillte den Sturm. Diese Episode steht aber im Psalm und nicht im Neuen Testament. Er stillte den Sturm, Gott, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken und seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Wir sehen hier eine Szene, Menschen, die richtig deren eigenen Aktivität treiben, als Seeleute, als Handelsleute. Sie sind auf hoher See und kommt ein Riesensturm. Wo schrien sie zu Hilfe? Ich denke, auch heutzutage, wenn man in Seenot ist und ruft irgendwie die Hilfe, man sagt, ich bin da und da, man gibt die GPS-Position, da kommt die Rettung, es dauert Stunden. Und in den Sturm kommt einfach keine Rettung rein. Die möchten sich nicht selber in Gefahr setzen. Aber damals gab es gar keine Möglichkeit, jemanden zu rufen, zu holen. Und was haben die Menschen gesagt? Die haben zu Gott gerufen. Und wir kennen noch eine andere Geschichte, wo auch Seeleute mit einem sehr interessanten Passagier in einem Sturm waren. Wer kennt den Namen von dem Passagier? Jona. Richtig. Der Jona, der war auch so ein Passagier, der richtig in einen Sturm geraten ist. Und wir wissen, auf diesem Schiff hat jeder zu seinem Gott gerufen. Die Seeleute haben zu Gott gerufen und Gott hat einfach ihnen geholfen und hat dieser Sturm beseitigt, abgestellt. Und ich weiß, es gibt einen Spruch, ich habe es in Deutschland gehört, auf hoher See und vor einem Richter ist man in Gottes Hand. Du weißt nicht, was passiert. Du hoffst und betest, dass es gut läuft. Aber du kennst das Ergebnis nicht. Ich habe mit dieser Erinnerung aus meiner Kindheit, und ich muss sagen, wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Es war immer zu zweit, wir haben immer abwechselnd gemacht. Das eine Kind war der Motor und das andere Kind hatte Spaß gehabt. Nach 10 Minuten haben wir so gewechselt und so weiter. Und ich denke, ich sehe diese Methode, Spaß zu haben als Kind, richtig primitiv. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den heutigen modernen Mitteln, wo zum Beispiel sogar Elektro-Bobby-Cars gibt, also dass man richtig Gas geben kann, hat man nicht so viel Spaß. Weil derjenige, der Fahrer, der so in diesem improvisierten Bobby-Car war, so auf einer Achse nur, so mit einem langen Griff, wo man geschoben hat, der hatte diese Unbekannte. Reagiert der Motor noch gut zu meinen Befehlen, so die ich mit den Händen mache, oder nicht? Und der Motor hatte gesagt, ja, wenn ich mich ein bisschen rächen möchte, dann mache ich so einen Driften und kippe ich um. Ja, aber ich denke, der Spaßfaktor, hätte ich geschätzt, war damals ein bisschen höher. Ja, weil auch die Gemeinschaft gefördert hat. Aber wenn es um die Frage geht, wer ist in Kontrolle? Ich hatte mich dann später gefragt, wer war eigentlich in Kontrolle bei diesem improvisierten Bobbycar? War der Fahrer oder war der Motor, in Anführungsstrichen? Ja, das kindische Motor. Und ich denke, die Menschheit hat erst in den letzten 100, 150 Jahren richtig Fortschritte gemacht in Bezug auf Transportmittel. Aber es hat das Ganze angefangen mit einem Pferd. Ja? Und der Reiter konnte einfach dem Pferd sagen, jetzt lenkst du nach links oder nach rechts oder jetzt hältst du an oder jetzt gibst du Gas. Dann gab es Pferdewagen, wo mehrere Menschen drauf gepasst haben. Und wenn es richtig Gas gegeben hat, diesen Pferdewagen, dann, und es war ziemlich rutschig oder was auch immer, so eine Schlucht war rechts und ein Berg war links, dann hatten die Menschen gedacht, oh, ist dieser der Fahrer, also der Führer des Wagens, weiß er Bescheid, was er tut? Und man sagt immer, man anvertraut sich das eigene Leben dem Fahrer, indem man einfach in diesen Bewegungsmittel einsteigt. Es gab damals Schiffe auf dem Wasser und man dachte, okay, der Kapitän, ich hoffe, dass er gute Erfahrung hat und er hatte schon etliche Tage und Monate und Jahre verbracht auf dem Schiff, er weiß, wie Navigation funktioniert. Wie ist bei Zügen? Ja, der Lokführer muss einfach jemand sein, der richtig sich gut auskennt und muss aufpassen auf die Signale und muss gucken, ob kein Hindernis auf den Gleisen sind. Sonst wären einfach all diese Menschen, 300, 400 Menschen, die Passagiere in den Zug gefährdet. Was ist bei den Fahrzeugen? Man sagt, mit dem steige ich nicht in ein Fahrzeug. Ja? Weil man weiß, okay, vielleicht lenkt ein bisschen rabiat oder keine Ahnung, ich fürchte mich für mein Leben. Es gibt Busse, wo viele Menschen, so 60 Menschen reinpassen und dann jeder denkt, der Fahrer kennt sich gut aus und bringt mich einfach gut ans Ziel. Es gibt noch Flugzeuge, ja, man hofft, dass der Pilot richtig gut trainiert ist und aufpasst. Es gab auch tragische Unfälle, auch mit aufgrund des Menschenversagens. Aber diese Person ist immer in Kontrolle oder muss zumindest sein. Und ich habe einen guten Freund in Rumänien und ich fuhr mal mit ihm und mit seiner Frau in dem Auto. Und der saß am Lenker, also der lenkte das Fahrzeug und der war so ein bisschen halbwegs abwesend, ein bisschen so geträumt und so und ist gefahren. Und seine Frau saß rechts auf dem Beifahrersitz und sie hat immer, wenn es geregnet hat, hat ihm immer der Scheibenwischer angemacht und so. Und dann, wenn jemand irgendwo auf der Straße war, der hat so gehupt. Das heißt, und sie hat irgendwie Spaß gehabt, ja, mitzuführen, das Fahrzeug, ja. War so ein Fahrzeug mit zwei Führern, ja, mit zwei Leuten, die die Kontrolle hatten. Ich erinnere mich, einmal war ich in der gleichen Situation, war ich mit meinem Arbeitskollege von der Uni und wir fuhren zu einem Treffen weit weg, ein paar hundert Kilometer, und es hat angefangen zu regnen, dermaßen, dass ich kaum sehen konnte durch die Windschutzscheibe. Ich war auf dem Beifahrersitz und er ist gefahren. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich nutze die gleiche Strategie wie diese Frau von dem Freund und habe ich den Scheibenwischer angemacht. Und er hat gesagt, also voll gesagt, hey, ich fahre das Auto. Ja, also das ist mein Problem hier jetzt. Also, ja, so, entspann dich. Das heißt, jeder denkt, okay, ich habe die Kontrolle, das heißt, ich entscheide, wie das Ganze funktioniert und die anderen müssen einfach Vertrauen haben, dass ich das gut mache. Ich war gestern, ich musste das Auto waschen, weil es ein bisschen dreckig war und ich war in dieser Waschstraße in Wolfratshausen. Und ich glaube, viele von euch haben das Auto wahrscheinlich da gewaschen oder woanders. Und wenn dieser Gebläse, wo das Auto weggetrocknet wird oder das Wasser wird weggeblasen, dass das Auto abgetrocknet wird, und das Fahrzeug wird automatisch so geschoben oder gezogen nach vorne durch diese Bodenanlage und kommt diese große Gestänge oder so immer näher. Was steht drauf? Wer weiß?
Stopp. Nicht bremsen.
Nicht bremsen. Warum? Weil der normale Mensch so, ich komme immer näher, dann bremse ich. Aber wenn ich nicht bremse, muss ich Vertrauen haben, dass diese Menschen, die die Anlage konzipiert haben, gut gedacht haben. Ja? Aber steht nicht so ganz nicht bremsen, steht nicht bremsen, habe ich gelernt. Ja? Wir wissen warum. Ja? Wir sind in einem fremden Land hier. Steht nicht bremsen. Ja? Das heißt, du musst einfach vertrauen. Die Menschen, okay, aber ich muss sagen, am Anfang, als ich in so einer Anlage war, hatte ich Schiss gehabt. Es war richtig, ich war 10 Zentimeter noch, ich hätte gebremst. Muss Vertrauen haben, dass diese Menschen, die sagen, okay, ich habe die Kontrolle, vertraue mir, es wird nichts passieren. Ist aber nicht leicht, Vertrauen zu haben. Funktioniert es immer gut? Ich möchte zu einer anderen Bibelszene kommen. Und zwar, die Szene passiert nach Christus sozusagen, in der Apostelgeschichte, mit dem Paulus. Und der Paulus wurde als Gefangener nach Rom gefahren, also mit anderen Gefangenen und mit so einem großen Schiff. Und es ging um dieses Thema Überwinterung auf der, ich glaube, das war die östliche Seite von der Insel Kreta. Und die Menschen haben gesagt, nee, lass mal vielleicht woanders gehen. Da auf der westlichen Seite ist besser, kann man da überwintern. Und Paulus hat ihnen empfohlen, das nicht zu tun. Ja, das ist die Szene, so kurz. Warum hatte Paulus das empfohlen? Er kannte sich kaum mit Navigation und mit so etwas hat er trotzdem gemacht. Und steht, ich lese, ihr könnt gerne mitlesen oder vielleicht wird projiziert oder auch nicht. Apostelgeschichte 27, ab Vers 20. Da geht es so. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt. Ja, das ist der Kapitän und der Steuermann entscheiden sich gegen die Empfehlung von Paulus, weil Paulus war niemand, war ein Gefangener. Ja? Und der Steuermann, der Kapitän haben sich beraten mit dem Hauptmann, mit dem römischen Hauptmann, gesagt, wir fahren weiter. Und dann kommt dieser Sturm und ich habe Stürme erlebt, nicht auf dem hohen See, sondern richtig auf Boden, wo es dermaßen dunkel war, dass du hast gesagt, okay, der Abend ist gekommen. Aber hier steht, es war noch schlimmer, weder Sonne noch Sterne sichtbar waren, mehrere Tage. Das heißt, es war so richtig ein heftiger Sturm. Und da geht es so, weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und nicht so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht, und jetzt fragt sich mal als normaler Passagier, die anderen, die Seeleute und die anderen Gefangene und der Hauptmann und der Steuermann und so, woher weiß dieser Mann alles, dass das Schiff wird unten runtergehen, aber wir nicht als Menschen. Und erzählt Paulus weiter. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt. Wer meint er? Was ist gemeint? Die Menschen. Hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Paulus hat in dieser Szene erkannt, ist eigentlich ein anderer, ein deutlich größerer und wichtiger, der die Kontrolle hat. Und diese Person hat ihm gesagt, kein Mensch wird sterben auf diesem Schiff. Ja, wenn sie vom ersten Mal auf den Paulus gehorcht hätten, und ich schätze mal, diese erste Empfehlung hatte der Paulus gemacht, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, steht nicht so explizit in der Bibel, aber leiten wir das ab aus dem Text, dann wäre einfach auch das Schiff nicht untergegangen und dann wäre der Schaden deutlich kleiner oder gar kein Schaden entstanden. Aber der Paulus sagt, Gott, an dem ich vertraue und dem ich diene, hat er mir gesagt, es wird keiner sterben. Und ich denke, die Menschen hatten auch nicht so viel Wahl, weil sie dachten vielleicht, wir sterben eh. Das heißt, was dieser Mensch sagt, ist vielleicht, gibt einfach Hoffnung. Und ist genauso passiert. Und ich überlege, genauso wie bei der Episode mit dem Jona, waren die Menschen oder viele Menschen, die auf diesen beiden Schiffen, Jona und Paulus waren danach gläubig gewesen oder geworden, nachdem sie gesehen haben, dass dieser Gott, die diesen Menschen dienen, genau das macht, was er verspricht. Ich gehe zu einer früheren, zu einer jüngeren Szene, und zwar, es war das erste Mal, also wir kennen schon diese Rallye-Fahrten, also Fahrzeuge nicht auf dieser Formel-1-Strecke, sondern auf einer normalen Straße oder in der Wald oder in den Bergen. Die Fahrzeuge fahren sehr schnell und das Ziel ist einfach, wer schneller fährt. Ja, es ist, wer zuerst ankommt mit dem Fahrzeug, hat es gewonnen. Und es waren damals, ich glaube 1983, war das erste Mal, wo ein Rallye-Fahrer gefilmt wurde mit einer installierten Kamera. Damals gab es nicht so ein Handy und dann tut man die Windschutzscheibe, man filmt einfach. Also damals so eine Kamera zu installieren im Fahrzeug und aufzunehmen und so, da war richtig so eine große Sache. Und ich habe mir diese Szene angeschaut, auch als Kind. Damals, glaube ich, waren die Anfang 80er Jahre, ich glaube, hat man im Fernseher kurz übertragen. Das war der Rallye-Fahrer-Pilot, ein Finne. Also Finne ist Mensch aus Finnland, so. Der hieß Ari Vatanen. Also ich erinnere mich den Namen noch. Und der war der Fahrer, der war der Co-Pilot, also richtig der Beifahrer, und hat sich immer gesagt, Kurve in 100 Meter, so und so viel Grad und so. Und ich muss sagen, ich hatte Schiss gehabt, alleine im Fernseher das zu schauen. Geschweige, wenn ich im Fahrzeug gewesen wäre. Man hat einfach, und ich glaube, der Co-Pilot, und irgendwann mal kommt einfach die Kurve nur ganz, ganz knapp um und dann sagt der Co-Pilot, ach du lieber Gott. Ja, wenn der Co-Pilot, der war nicht das erste Mal, wo er zum ersten Mal mit einem Rallye-Fahrer oder Rallye-Pilot war, der sagt, ach du lieber Gott. Ja, und hat man Vertrauen in diesen Fahrer? Also würdet ihr mit diesem Fahrer in ein Fahrzeug einsteigen? Nicht, wenn er so fährt wie beim Rallye. Ja, aber wenn er normal fährt, ich weiß, dieser Mensch kann einfach das Auto beherrschen. Ja, das kann er. Und ich habe eine andere Szene. Sagt euch der Name Francesco Schettino etwas? Italiener. Ist wahrscheinlich kein Deutscher und kein Russe, ist ein Italiener. Was wissen wir, was weiß jemand von euch mehr über diese Italiener? Lauter? Es hat Spaghetti gegessen. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich hat sehr viel Pasta gegessen. Dieser Francesco Schettino war der Kapitän von dem Schiff Costa Concordia. Habt ihr schon? Jetzt sagt so ein bisschen mehr. Costa Concordia war so ein Kreuzfahrtschiff mit so Urlaubsschiff und der ist richtig in Schieflage geraten, weil der Kapitän sich richtig auf die eigenen Kräfte und auf das eigene Wissen so vertraut hat. Und uns blieben einfach diese Fotos in Erinnerung, wo ein Riesenschiff so auf die Seite auf Wasser gekippt war. Ja? Und die Matrosen oder so haben gesagt, pass auf hier, in der Nähe dieses Insel ist der Boden sehr hoch, also das heißt, die Meerestiefe ist sehr gering, muss man aufpassen. Ja, ich krieg's schon hin. Und wir haben gesehen, wie es gelaufen ist. Und darüber hinaus, als wäre nicht genug Übel passiert, man hat gehört, der Kapitän hat das Schiff verlassen, bevor einfach die Passagiere evakuiert wurde. Ja? Das ist, würdet ihr mit so einem Kapitän einsteigen auf dem Schiff? Wahrscheinlich nicht, weil dieses Vertrauen fehlt. Ja? Ich weiß nicht, ob der Schettino inzwischen sich besinnt hat und dann jetzt würde anders reagieren oder ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Schiffe fahren darf. Aber man muss einfach schauen, ich vertraue mein Leben einfach dem Führer des Bewegungsmittels. Das ist einfach so. Wir haben das Thema Also ich beruflich bin stark involviert in diesem neuen Konzept, heißt es autonomes Fahren. Ja? Also was ist autonomes Fahren? Genauso wie bei Flugzeugen, ich schalte das Fahrzeug mit Autopilot-Modus und ich brauche gar nicht mehr zu lenken und Gas zu geben und nicht zu bremsen und nicht blinken, brauche ich nicht zu machen, das macht das Auto selber. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Nur, ich muss einfach in mehreren Fahrzeugen sein, wo die Software, die geschrieben wurde, um das Auto autonom fahren zu lassen, getestet wurde. Ja? Und ich hatte nichts gespürt von dieser Entspannung, die beim autonomen Fahren spüren müsste. Nichts. Also ich hatte gedacht, schaffen diese Systeme, um die Kurve zu kommen, ist das Auto ziemlich schnell. Also, und ich, nochmal, ich weiß, dass ich Software geschrieben habe für dieses System. Und ich kenne die Kollegen, die Software geschrieben haben. Haben sie das richtig gemacht? Ja, das heißt, das Vertrauen, wie weit vertraue ich das ganze Sache? Es gibt die erste autonome Fahrt in der Bibel. Wisst ihr, wann es passiert ist? Bei der Sintflut. Das war ein autonomes Schiff, wo kein Matrose war, kein Lenker, ja? Und der Noah musste nicht irgendwie nach oben gehen und zu gucken, also welche Richtung muss ich jetzt fahren. Dieses Schiff wurde autonom, ist autonom gefahren. Und wer war der Lenker? Gott. Gott war der Lenker. Gut, in diesem Fall sollte man Vertrauen haben, dass es gut läuft. Haben sich Noah und die Insassen richtig entspannt? Ich weiß nicht. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Aber die Frage ist, sie hatten bestimmt Vertrauen gehabt. Ich möchte nicht zu lange machen. Meine Tochter hat mich gebeten, die Predigt nicht zu lang zu halten. Aber es geht hier um das Schiff, was unser Leben ist, in unsere Gemeinde, unser Glaubensleben. Und gerade ist ein Sturm in Bewegung, also nicht jetzt vor einem Jahr oder so, sondern von ein paar guten Jahren. Ich glaube, seit 2001 hören wir immer irgendwas Krise. Terrorismuskrise 2001, Klimawandelkrise Anfang 2000er, Finanzkrise 2008, Migrationskrise 2050, Corona-Krise 2090 und ich würde sagen Moralitätskrise. Das wurde in den Medien nicht benannt, aber ich denke, das ist eine Krise, die wir richtig erleben, Moralitätskrise. Wo die Werte einfach nicht mehr gelten, die Werte, die bis jetzt wichtig waren, nicht mehr gelten. Wir haben immer gesagt, ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, dass Gott das Ganze steuert und nichts passiert, ohne dass er weiß. Ist das richtig so eine Zuversicht, die wir haben und etwas, was uns beruhigen und Mut geben müsste? Auf jeden Fall ja. Warum machen wir uns Sorgen und Gedanken dann? Ich möchte ein paar Bibelverse lesen, und zwar Matthäus 10, Vers 29. Spricht Jesus Christus hier, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euer Vater. Und ich fand die Schlachtübersetzung nicht so ganz passend, wobei es versteht man schon, was gemeint ist, aber ich hatte eine Hoffnung für alle gesehen, ohne dass euer Vater davon weiß. Ja, das heißt, nicht mal ein Vogel fällt auf den Boden, ohne dass der Gottvater damit einverstanden ist und davon weiß. Vers 30, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ist das nicht ein Text, was uns Vertrauen schenken müsste? Und zum Thema Kontrolle, wenn ich weiß, dass Gott die Kontrolle hat, habe ich einfach Zuversicht, dass es nicht schief laufen kann. Und ich glaube, eine sehr gute Darstellung über diese Tatsache habe ich gefunden in Jesaja 40, Vers 22. Da wird über den Herr Vater gesprochen. Es ist der Herr, hoch thront er über die Welt, über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier, er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richter die Gewalt. Wenn Gott an dem Lenker dieser Welt steht und am Lenker meines Lebens steht und das Ganze lenkt und ich habe Vertrauen, dann kann es schon sein, dass ich ihm manchmal sage, mach bitte diese Scheibenwischer an. Ja, es gab Menschen in der Geschichte des Glaubens, in der Geschichte des Christentums, wo Menschen versucht haben, dem lieben Gott ein bisschen zu helfen, weil sie gesehen hatten, dass die Lösung sich verzögert. Wie liefen diese Erfahrungen, wo die Menschen versucht haben, selber zu helfen? Wie liefen die in der Regel? Es liefen nicht gut. Ja, sie liefen nicht gut, weil man hat einfach nicht vertraut, dass Gott das Ganze, wie er versprochen hat, einfach zu Ende bringt. Steht in Jesaja 14, Vers 24, ja, der Herr, der allmächtige Gott, hat geschworen, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Was ich beschlossen habe, das geschieht. Das heißt, was ich beschlossen habe, das geschieht. Er wird nie überrascht und sagt, oh, jetzt ist wieder eine Krise auf der Erde aufgebrochen, was mache ich jetzt? Oh, ich habe gar nicht daran gedacht. Bei Gott kommt sowas nie vor. Er hat alles immer unter seiner Kontrolle und wenn wir darauf vertrauen, bräuchten wir einfach uns keine Sorgen zu machen. Obwohl, ganz ehrlich unter uns gesagt, es ist nicht leicht. Steht noch, 2. Petrus, er kennt das Ende vom Anfang an. 2. Petrus ab Kapitel 1, ab Vers 19. Da ist ein Punkt, was die Christen als eine sehr wertvolle Information übernommen haben und wir glauben fest daran, dass es so passieren wird. Vers 19, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Warum? Wir haben einfach die Prophetie aus der Schrift, also seit der Schöpfung der Welt, über die Sintflut und über die Patriarchen und dann bis Christus und nach Christus. Und wir wissen schon, dass alle Prophetien, die gemacht worden sind, sind in Erfüllung gegangen. Dann ist automatisch zu denken, dass auch die Prophetien, die zeitlich noch nicht fällig waren, dass sie auch sie in Erfüllung gehen. Und ich hatte zu veranschaulichen dieser Tatsache, dass wenn alles, was bis jetzt vorhergesagt wurde, ist in Erfüllung gegangen, dass auch die restlichen Schritte werden genauso zu Ende gehen. Und ich möchte mit euch zusammen schnell eine kleine Übung machen. Wenn ich eine Reihe von Zahlen, also die Mathematiker unter euch können so gerne mitmachen, aber auch die anderen sehr gerne, wenn ich eine Reihe von Zahlen habe und ich sage, okay, die erste Zahl ist 1, die zweite Zahl ist 2. Was denkt ihr, was kommt nach dieser Zahl? 4? Sehr gut. Ich dachte, jemand sagt 3. Ist 4. War sehr gut, 4. Was kommt nach der Zahl 4? 8. Der Mathematiker ist schon bloßgestellt worden. Sehr gut, vielen Dank. Was kommt nach 8? Was ist die Logik? Das Doppelte. Ja? Und genauso, ich denke, genauso wie diese Reihen von Zahlen, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 46, 128, 256 und so weiter. Genauso wie die nach dieser Logik laufen. Und jemand, also ich habe die Zahl zum Beispiel 256 und ich sage, welche Zahl, das ist die Aktualität, der Präsenz sozusagen. Was kommt nach dieser Zahl? Und die meisten sagen, es kommt 300, es kommt 257 und so. Ich sage, nein, die Christen wissen schon, es kommt 512, weil die gleiche Logik angewendet wird. Das heißt, wenn Gott vorhergesagt hat und es passiert, genauso die gleiche Logik wende ich an bei den Ereignissen, die noch nicht erfüllt sind. Wenn es Gott versprochen hat, dann wird in Erfüllung gehen. Und bei dieser Reihe, es wird immer das Doppelte kommen, von was vorher war. Ja? Es ist ganz ein sehr gutes Argument und ich hatte mit einigen Menschen die Diskussion gehabt, warum ist diese Prophetie glaubhaft? Und ist sehr einfach zu erklären. Die vorherigen Schritte sind alle genauso, wie es vorher gesagt wurde, in Erfüllung gegangen. Das heißt, werden auch die restlichen genauso passieren. Ich lese noch ein kurzer Text aus Jesaja 2, ab Vers 10. Und da steht einfach genau über diese Prophetie, die kommen wird. Ja, versteckt euch nicht in den Höhlen, versteckt euch in den Höhlen, kriecht in die Erdlöcher, denn der Herr verbreitet Furcht und Schrecken, wenn er sich in seiner Pracht und Majestät zeigt. Das ist eine Prophetie, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Es kommt der Tag, an dem der Hochmut der Menschen ein Ende hat und ihr Stolz gebrochen wird. Dann wird nur einer groß sein, der Herr. Der allmächtige Gott hat einen Tag bestimmt, an dem er über die stolzen und hochmütigen Menschen Gericht hält und sie erniedrigt. Das ist eine Prophetie, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist, aber nach der Logik, dass wenn alle erfüllt sind, wird das auch erfüllt, wird das passieren. Vers 18 lese ich weiter. So macht er den Hochmut der Menschen zunichte. Die stolzen Herren liegen dann im Staub und mit den Götzen ist es auch aus und vorbei. An diesem Tag wird nur einer groß sein, der Herr. Und Vers 22 ist etwas, was ich als Botschaft unbedingt mitnehmen muss, mit nach Hause. Vers 22. Hört endlich auf, steht in der Übersetzung die Hoffnung für alle, hört endlich auf, euch auf Menschen zu verlassen. Sie vergehen wie ein Lufthauch, was kann man schon von ihnen erwarten? Ja, wenn wir die Erlösung all dieser Krisen, die ich benannt habe, vielleicht gibt es auch andere, von den Menschen erwarten, dann ist einfach umsonst und vergeblich. Ich komme zum Schluss und ich denke, wir können einfach so eine Parallele machen, wie eine Parabel, dass wir ein perfekter Schiffskapitän haben. Ja, wir sind auf einem Schiff, das ist das Leben, unser geistliches Leben oder die Gemeinde oder wie wir diese Gesellschaft oder wie unser Leben, wir ein Schiff so darstellen wollen. Und wir haben der perfekte Schiffskapitän. Der hat nicht nur das Schiff geschaffen und kennt alle Ecken und alle Verbindungen und die ganze Technik, sondern wenn er fährt, er hat auch den Meeresboden geschaffen und er hat das Wasser geschaffen und er schafft auch sogar die Stürme und kann sie einfach natürlich auch abhalten. Dann können wir ruhig schlafen auf dem Schiff? Ja, ich weiß, der Kapitän kann alles, beherrscht alles und kennt alles, auch das Umfeld und die Meere und alles. Kann ich ruhig schlafen? Normalerweise schon, logischerweise schon. Wenn er das alles unter Kontrolle hat und ich weiß, er ist allmächtig und so, dann sollte ich auf jeden Fall ruhig schlafen können. Aber die Frage ist, kann ich tatsächlich? Und ich muss sagen, ich mache mir auch sehr oft Sorgen. Es kommt diese ganze Hysterie und all was passiert aktuell in der Welt. Ich möchte einfach nicht in Details gehen. Aber ich frage mich, wie kommt die Lösung? Wann kommt die Lösung? Wie wird diese Lösung ausschauen? Und ich weiß nicht. Aber ich möchte für mich und für euch alle dieser Gedanke einfach richtig äußern. Wenn wir glauben, dass wir dieser perfekte Schiffskapitän haben, der alles lenkt und alles unter seiner Kontrolle hat und nichts passiert, ohne dass er davon weiß und ohne dass er das erlaubt, dann sollte ich einfach sorglos leben. Ja, klingt so wie eine Utopie. Wie kann man sorglos in dieser Gesellschaft leben? Aber die Schrift sagt so, wenn du nicht sorglos leben kannst, dann vielleicht hast du nicht 100% Vertrauen, vielleicht hast du nur 98%. Ich habe die Betrachtung mit der Szene "Er stillte den Sturm" begonnen. Ich möchte damit auch zu Ende kommen. Aber nicht aus den Psalmen, sondern aus Matthäus 8. Vers 23, da steht in der Schrift: Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Konnte Jesus schlafen auf diesem Schiff? Was ist denn so ein kleines Schiff? Er konnte schlafen. Ist kaum vorstellbar, aber so wie dieses Schiff bewegt wurde, ich hätte nicht mal, wenn ich komplett müde werde, würde ich nicht einschlafen können. Aber Jesus schlief. Warum? Warum schlief er? Warum konnte er überhaupt? Er wusste schon, dass ein anderer, und zwar sein Vater, alles unter Kontrolle hat. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ist ein bisschen so hart gesagt, ja, ihr Kleingläubigen. Aber Jesus möchte sagen, ihr Menschen, die kein Vertrauen habt. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm auch selbst die Winde und der See gehorsam sind? Ich denke, das ist so eine richtig einzigartige Erfahrung. So ein Sturm, und du denkst, es dauert vielleicht noch einen Tag oder ein halber Tag oder 4 Stunden oder so, aber von einer Sekunde bis auf der anderen, alles beruhigt sich komplett und man denkt, wer ist dieser Mensch, der die Kontrolle über diese ganze Natur hat und auch die Kontrolle über unser Leben. Ich habe noch eine kurze Geschichte und dann wird tatsächlich die Betrachtung zu Ende gehen. Es war, man sagt, eine wahre Geschichte, aber ich weiß nicht, ich habe das nie verifizieren können, aber auch wenn nur eine Parabel ist, ist es interessant daran zu denken. Man sagt, dass in Amerika, in den 1800er, da waren in dem weiten Westen, wir kennen schon, da waren so die Indianer noch und da war noch so eine Eisenbahnlinie, sonst alles sehr wüst und keine große Städte wie heutzutage. Und es war im Zug ein kleines Kind und er hat irgendwie so mit Holz, Holzeisenbahn gespielt und so, und waren andere Passagiere in dem Zug und plötzlich hören sie Schüsse. Und dann haben wir gesehen, jemand hat geschrien, da sind Indianer da. Und man muss sagen, in Amerika so damals waren so gute Indianer, so nette Indianer, waren auch nicht so gute Indianer. Und diesmal waren die nicht so gute, die den Zug attackiert hatten. Und da waren Schüsse und die Herren, die im Zug noch Gewehre hatten, hatten versucht, sich zu verteidigen und so. Und das Kind hat weiter gespielt mit seinem Holzeisenbahn. Und dann kam eine Frau zu ihm und sagt: Ja, geh und verstecke dich. Oder wir haben ja so eine Krisensituation. Ja, du kannst getötet werden, also von den Kugeln und so, von den Schüssen. Und der Junge sagt: Nein, ich werde nicht getötet. Mein Vater ist der Zugingenieur, der Lokführer. Und er hat mir versprochen, dass mich gut nach Hause führt. Ja, und ich denke, wenn wir diese Unschuld dieses Kindes hätten, wir sagen, unser Vater hat uns versprochen, dass er uns gut nach Hause in den sicheren Hafen oder in den sicheren Bahnhof führt, dann müssten wir einfach richtig vollen Vertrauen haben und uns keine Sorgen mehr machen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.